Von den Massmedien habe ich schon öfters gehört, dass unsere Diözese in Sibirien die größte Diözese der Welt ist. Und geografisch stimmt das auch. Unsere Diözese hat 12 Millionen Quadratkilometer. Das heißt, der gesamte Teil des asiatischen Russlands, von Ural bis zum Pazifik. Wenn die Leute im Westen unserer Diözese schlafen gehen, dann im Osten stehen die schon auf, weil der Zeitunterschied ist vom Westen bis Osten 8 Stunden. Auf dieser großen Fläche wohnen verschiedene Völker. Es gibt einheimische Völker, Jakuten, Evenken, Buryaten, die aber nicht zahlreich sind, aber die Mehrheit der Einwohner sind gewiss Menschen, die in den letzten Jahrhunderten nach Sibirien gewandert sind oder zwangsmäßig oder frei. Zum Beispiel die Katholiken, das sind meistens die Nachkommen von polnischen, litauischen, Russlanddeutschen, Ukrainer, Weißrussen und so weiter.
Und Sie arbeiten in diesem großen Gebiet mit Hilfe von einigen Priestern. Wie viele haben Sie jetzt dort?
Jetzt haben wir schon 61 Priester und 67 Ordensschwestern, die uns Priestern mithelfen. Vor 6 Jahren, als die Diözese errichtet wurde, gab es nur 3 katholische Priester. Das Zentrum dieser neuen Diözese ist die Stadt Novosibirsk. Das ist eine Millionenstadt. Es gibt in Novosibirsk 1,8 Millionen Einwohner. Als ich vor 6 Jahren nach Sibirien kam, da waren die Katholiken in der Stadt schon daran, im Zentrum der Stadt eine neue Kirche zu bauen. Und als ich dann kam, sollte dieser Plan verwirklicht werden, aber das sollte schon eine Bischofskirche werden. Und jetzt sind wir schon daran, diese Kirche, diese Kathedrale fertig zu bauen. Am 10. August 1997 werden wir unsere Kathedrale einweihen.
Und Sie sind dort ganz allein in dem Zentrum tätig, oder weil ja die Priester, die Sie vorhin gesagt haben, sehr wahrscheinlich im Lande verstreut sein müssen, über ein so riesiges Land?
In Novosibirsk selbst habe ich einige Priester, die mir mithelfen. Zum Beispiel einen Generalvikar habe ich, das ist Pater Alexander Kahn, auch ein Russlanddeutscher. Aber diese Priester, die mir helfen, die haben außer dieser Stelle im Ordinariat noch viele andere Stellen. Pater Alexander ist nicht nur Generalvikar, sondern er ist zugleich auch Offizial. Er ist noch Rektor unseres Proseminars und noch Pfarrer der Kathedralkirche.
Man fragt sich schon, wie in einem so großen Gebiet überhaupt pastoral gemacht werden kann, über so viele Millionen Quadratkilometer. Das ist ja unglaublich. Wie machen Sie organisatorisch diese Pastoral?
Vielleicht kann ich ein bisschen zurückgreifen. Vor 10 Jahren, als in diesem Gebiet ein einziger Priester tätig war, da wird von ihm so erzählt. Er wird genannt Aeromonach. Aero vom Fliegen. Also. Es gibt in russischer Sprache auch noch ein anderes Wort, Ieromonach. Und dieses Wort wurde ein bisschen geändert. Es wird von ihm erzählt, dass er kommt zum Schalter im Flughafen und sagt, ich brauche ein Ticket nach Omsk zum Beispiel. Und das Mädchen sagt, nein, nach Omsk gibt es keine. Dann sagt er, bitte nach Novosibirsk. Auch nicht. Dann bitte nach Krasnojarsk zum Beispiel. Auch nicht. Dann wohin haben Sie denn? Nun, zum Beispiel nach Vladivostok. Dann bitte geben Sie mir ein Ticket nach Vladivostok. Und der fliegt dann nach Vladivostok. Er sagt, die Katholiken gibt es ja überall. Und diese Situation ist auch meistens noch heute. Also wenn auch schon mehr Priester sind, 61, aber jeder Priester hat ein großes Gebiet zu betreuen. Unsere apostolische Administratur ist auf heute in 5 Regionen geteilt.
Und in diesen 5 Regionen haben Sie Verantwortliche, welche dort die Seelsorge dann organisieren?
Ja, es gibt einen Verantwortlichen, quasi Dekan, und er organisiert dann mit den wenigen Priestern, die er hat, die Seelsorge.
Ist es auch so, dass natürlich die Laien unter diesen Umständen an die Arbeit müssen, nehme ich an?
Die Laien, das ist ein sehr interessantes Thema und ich spreche darüber sehr gerne, besonders über die Laienbewegung der Vergangenheit. Damals, als es keine Priester gab, dann waren ja bei uns in der Kirche in Sibirien, in Kasachstan, nur Laien tätig. Sie haben organisiert Gottesdienste, alles lag auf den Schultern der Laien.
Haben Sie auch für diese Laien irgendetwas organisiert? Ich meine, die Leute müssen doch ausgebildet sein, wenn sie Glauben verkünden wollen und so. Man kann doch nicht jemanden, der immer zum Beispiel in der Stadt gearbeitet hat oder im Wald arbeitet, vielleicht in den berühmten sibirischen Wäldern und in den Bergwerken und so fort, einfach vor eine Gemeinde stellen, damit er dort das Wort Gottes verkünden kann.
Diese ältere Laien, die früher die ganze Kirche geleitet haben, die sind heute schon meistens ausgewandert oder auch verstorben schon. Und wir sind jetzt daran, die neue Schicht von Laien auszubilden. Und da organisieren wir regelmäßig Kursen, Zusammentreffungen mit solchen Leuten.
Haben Sie auch ein Priesterseminar für Ihre große Diözese?
1993 schon haben wir in Neusibirsk ein Pro-Seminar gegründet. Heute sind da 7 junge Männer, die sich vorbereiten auf das Priestertum. Das Pro-Seminar soll ihnen ein festes Fundament des geistlichen Lebens geben. Dann, nach diesen 2 Jahren, gehen die in das volle Priesterseminar nach St. Petersburg, wo auf sie noch 6 Jahre Studiums warten.
Kann in der Schule auch Religionsunterricht gemacht werden jetzt, wo die neuen Gesetze in Kraft getreten sind?
Also heute gibt es in den Schulen keinen Religionsunterricht, aber der Direktor der Schule oder auch eine Lehrerin kann aus eigener Initiative einen Priester oder eine Nonne einladen.
Sie haben jetzt sehr wahrscheinlich noch gar nicht alle Strukturen einer vollständigen Diözese beisammen, nehme ich an. Also das wäre jetzt mal eine Diözese, wie man so im Fachjargon sagt, in statu nascendi, oder? Sie wird langsam geboren. Haben Sie auch so etwas wie einen kleinen Priesterrat aufgebaut?
Schon vor 3 Jahren haben wir angefangen zu sprechen darüber. Und damals wurde uns geraten, dass wir zuerst ein Consilium Consultorum gründen sollen. Das haben wir getan. Aber jetzt arbeiten wir daran, um ein echtes Priesterrat aufzubauen.
Ich meine, Sie arbeiten in einem Land, in dem sehr viele Leute doch noch irgendwie mit der kommunistisch-materialistischen Kultur in Verbindung gekommen sind. Spüren Sie das immer noch? Hat es immer noch Schwierigkeiten? Kommen Sie nicht an die Leute heran? Ich meine, die Leute hatten damals auch Angst vor der Geheimpolizei und alles Mögliche. Ist da die Pastoration nicht sehr schwierig?
Die Mehrheit der Leute sagen heute, die glauben an Gott. Aber dieser Glaube, er hat so wenig Substanz. Es muss noch viel gearbeitet werden, um diesen Menschen einen wirklichen Glauben, einen richtigen Glauben beizubringen.
Der Homo Sovieticus oder der sowjetische Mensch ist also immer noch leicht vorhanden, wenn ich richtig sehe.
Es wird gesagt, bei uns in Russland, 70 Jahren wurde der Glaube vernichtet, zerstört, und 70 Jahren braucht man, um ihn wieder herzustellen. Und das gilt gerade von diesem sogenannten Homo Sovieticus. Das ist so tief in unseren Menschen drin, diese falsche antimenschliche Ideologie, um das rauszutreiben, da braucht man wirklich viel Zeit.
Herr Bischof, danke schön für dieses erste Gespräch. Wir werden in Kürze noch einmal zusammen etwas reden über andere Fragen Ihrer grossen Diözese. Ich darf jetzt gerade etwas Musik einspielen. Herr Jan Probst, Sie sind Informationsbeauftragter von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Wir haben hier im Oberwallis schon sehr viel gelesen und gehört. Sie sind ein guter Informationsbeauftragter offenbar von Pater Werenfried van Straten, dem sogenannten Speckpater. Nun sind Sie auch in die Pfarrei Brick gekommen heute mit Bischof Josef Werth. Aber wie muss man sich einmal heute die Struktur von Kirche in Not Ostpriesterhilfe vorstellen?
Also heute ist die Kirche in Not Ostpriesterhilfe zu einem internationalen Hilfswerk gewachsen und wir sammeln mittlerweile in 17 Ländern überall auf der ganzen Welt, das heißt konkret in der westlichen Welt und neuerdings auch in Chile und in Portugal, und hier in der Schweiz haben wir unsere Sektion in Luzern.
Der Sitz dieses Werkes befindet sich auch in der Schweiz, ja?
Nein, der Sitz von Kirche in Not Ostpriesterhilfe befindet sich in der Nähe von Frankfurt. Diese Stadt heißt Königstein, das ist etwa 20 Kilometer von Frankfurt.
Und wie viele Leute seid ihr ungefähr, die für dieses Werk tätig sind, meine international gesehen?
Also, wie gesagt, in Königstein arbeiten etwa 25 Personen für Kirche in Not Ostpriesterhilfe, und in jeder Sektion, je nachdem, zum Beispiel die Deutschen, die Franzosen, die US-Amerikaner, die haben sehr große Sektionen von etwa 8, 9 oder bis 15 Personen, und wir, die kleineren Sektionen in der Schweiz, wir sind jetzt 4 Personen.
Jetzt seid ihr 50 Jahre alt geworden, haben wir gehört gerade. Die Sache ist die, was macht ihr da? Habt ihr ein spezielles Jubiläumsprogramm?
Jede Sektion konnte sich irgendwie ein Jubiläumsland wählen, und wir in der Schweiz haben Russland, das heißt konkret Sibirien, gewählt, weil ich konnte in meiner Eigenschaft als Informationsbeauftragter letztes Jahr diese weltweit größte Diözese besuchen, und ich konnte hautnah erfahren, wie die Christinnen und Christen dort leben. Und das hat mich so enorm beeindruckt und in meiner Überzeugung und in meinem Glauben gestärkt, dass ich diesen Kontinent als unser Jubiläumsland gewählt habe.
Der Osten ist ja eigentlich auch schon in Ihrem Titel, in der Titelbezeichnung Ostpriesterhilfe drin. Sie sind gerade in Russland gewesen, aber haben Sie auch noch in anderen osteuropäischen Ländern gearbeitet? Ist das immer noch aktuell, so wie es zur Zeit des Eisernen Vorhanges gewesen ist?
Das ist immer noch sehr aktuell, aber in der Zwischenzeit engagiert sich unser Werk in Osteuropa und in den ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion, nur noch etwa zu 40%, und darum haben wir auch unseren Namen ausgeweitet. Früher hieß es nur Ostpriesterhilfe, und darum haben wir heute den Namen ausgeweitet auf Kirche in Not, weil wir Projekte unterstützen in 118 Ländern überall auf der Welt.
Sie sind mit Bischof Josef Werth dahergekommen. Haben Sie für seine Diözese auch schon gewisse Werke realisiert?
Ja, das haben wir, und vor allem einige dieser Projekte konnte ich selber besuchen, und das hat mich enorm beeindruckt. Konkret erinnere ich mich an meinen Besuch bei Bischof Werth selber. Er war damals leider nicht anwesend, aber ich habe seinen Sitz dieser weltweit größten Diözese gesehen, und das ist eine kleine Dreizimmerwohnung. Und diese ist quasi, die Türe zu dieser kleinen Dreizimmerwohnung ist mit einer Panzertüre gesichert, weil es wurde schon x-mal eingebrochen oder es wurde der Versuch gemacht. Und da hat er auch eine kleine Hauskapelle, und er ist da sehr oft unterwegs in dieser riesigen Diözese. Und enorm beeindruckt hat mich auch der Besuch bei einem seiner Priester, zum Beispiel bei Pater Anton Badura, dessen Pfarrei so groß ist wie die Fläche wie viermal Frankreich.
Wir haben gerade gehört, dass der Herr Bischof eine Kathedrale baut. Die hat nicht gerade unglaublich große Maße, 25 Meter mal 15 Meter. Es gibt hier im Wallis auch so Privathäuser, die fast diese Größe haben. Haben Sie auch an die Finanzierung dieser Kathedrale in dem Sinne beigetragen?
Da haben wir uns auch mit beteiligt, mit anderen, vor allem auch Privatpersonen, aber Kirche in Not, Ostpriesterhilfe hat sich da auch engagiert, ja.
Wie sehen Sie die Zukunft dieses Werkes?
Also die Zukunft unseres Werkes ist natürlich, wir sind ein Pastoralwerk, ein kirchliches Werk, und es geht Hand in Hand mit unserer katholischen Kirche, und es wird immer wieder Länder geben, wo die Kirche bedroht wird, wo die Christen verfolgt werden, und darum denke ich, dass auch in Zukunft die Intentionen unseres Werkes weiterhin aktuell sein werden.
Herr Jan Probst, danke Ihnen sehr, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Ich wünsche Ihnen im Osten, den Sie ja so sehr gut kennen, alles Gute und Erfolg in der Arbeit. Und ich hoffe, dass die Walliserinnen und Walliser, die uns zuhören, dieses Werk auch nie vergessen werden, sondern wohlwollend sind. Dankeschön.
Also das kann ich nur unterstreichen. Wir haben erst kürzlich eine Auswertung unserer Spendeneingänge ein wenig analysiert. Und es gibt keine Gegend in der Schweiz, wo wir so treue und so großherzige Wohltäterinnen und Wohltäter haben wie hier im Wallis. Und darum Ihnen allen einen recht herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen auch Gottes Segen.
Herr Bischof Werth, man hat in der Vergangenheit sehr viel gesehen, dass in Russland schlimme Zustände herrschten, der Staat war atheistisch, materialistisch, und das war natürlich für ein religiöses Arbeiten sehr schwer. Wie ist die Stellung des Staates heute?
Die Wende kam so vor 6 Jahren oder sogar noch etwas früher. Und da war der Staat zu allen Religionen sehr positiv gestimmt. Der Priester, das war fast die alleranerkannte Persönlichkeit bei uns geworden. Heute, nach 6 Jahren, ist das anders. Die orthodoxe Kirche soll Staatsreligion, Staatskirche sein. Und alle anderen Kirchen, Konfessionen werden als Sekten betrachtet. Schon mehrere Jahre wird ein neues Religionsgesetz erarbeitet. Und dort soll das dann ganz gesetzlich festgestellt werden.
Hat das Konsequenzen für die Kirche, wenn sie als eine Sekte betrachtet wird?
Also wenn dieses neue Religionsgesetz herauskommt, dann werde ich Schwierigkeiten haben, und ich habe sie schon jetzt, mit der Einladung ausländischer Priester. Und wenn diese Priester kein Visum mehr bekommen für Russland, dann stehe ich in Sibirien für 12 Millionen Quadratkilometer allein mit 5 einheimischen Priestern.
Sie haben vorhin erwähnt, dass die orthodoxe Kirche irgendwie doch sich selbst oder auch vom Staat her als Staatskirche betrachtet wird. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihren orthodoxen Kollegen? Ich nehme an, dass die orthodoxe Kirche in Novosibirsk auch irgendein Oberhaupt hat, einen Oberhirten.
Ja, heute, wo die orthodoxe und katholische Kirche noch nicht so ganz gut einander verstehen, muss man versuchen, dass die persönlichen Verhältnisse zwischen Priestern und Bischöfen noch gut sind. Und da habe ich in Neusibirsk das Glück, mit einem sehr offenen Mitbruder, mit dem orthodoxen Bischof Sergi, arbeiten wir gemeinsam.
Ist eigentlich das Erscheinen der katholischen Kirche in dem Staatsfernsehen der Sowjetunion, der ehemaligen Sowjetunion, in Russland also, immer etwa auch zu da? Gibt es Möglichkeiten für Sie, zum Beispiel am Fernsehen zu erscheinen?
Ja, das ist ein Problem. Von unseren Gläubigen höre ich oft die Klage, warum sieht man im Fernsehen oder hört man im Radio nur die orthodoxe Kirche, warum nicht die katholische Kirche? Gewiss, die katholische Kirche ist auch eine Minderheit in Russland, auch in Sibirien. Aber doch schade, dass wir nur mit Schwierigkeiten für kurze paar Minuten manchmal erscheinen im Fernsehen, zum Beispiel auf Ostern, Weihnachten. Dann wird ganz kurz nur berichtet, dass die Katholiken haben dieses Fest.
Haben die eigentlich im gleichen Augenblick Ostern wie die Orthodoxen? Ich glaube nicht.
Die Orthodoxen haben heute Ostern.
Also, das wäre also heute schon einige Zeit nach Ostern, nicht wahr, für uns?
Ja.
Herr Bischof Werth, welche sind eigentlich, wenn wir das so kurz zusammenfassen wollten, die schwierigsten Aufgaben in Ihrer Diözese?
Das Leben der Menschen ist heute in Sibirien und überhaupt in Russland sehr schwer. Also das materielle Leben ist sehr schwer. Das ist wirklich auch die Sorge der Kirche. Dann, wenn ich nehme so die Kirche selbst, die kirchlichen Probleme, dann habe ich schon ein Problem gesagt, dass es in der letzten Zeit immer schwerer wird für unsere Priester, das Visum zu bekommen. Und dann das zweite Problem ist mit diesem verbunden. Unsere Gläubigen sind zerstreut auf einer Fläche von 12 Millionen Quadratkilometer. Und diese Menschen zu betreuen, da braucht man mehr Kraft. Und noch ein Problem, das ist, dass nach 70 Jahren Atheismus haben wir keine Kirchen gehabt. Alle waren uns weggenommen oder die meisten auch zerstört. Und heute sind wir daran, diese minimale Strukturen wieder aufzubauen. Sie haben schon selbst auch erwähnt, dass unsere Kathedrale in Novosibirsk nicht so groß ist. Und sonst auch auf den Dörfern bemühen wir uns, nur ganz kleine Bethäuser oder Kirchen aufzubauen. Aber das alles braucht Geldmittel. Und das haben unsere Leute heute nicht.
Wir können Ihnen natürlich helfen, das ist natürlich klar, indem wir etwas Geld spenden, das ist ganz klar. Sehen Sie sonst noch eine Möglichkeit, wie wir Ihnen helfen könnten?
Da wir in Russland eine Minderheit sind, eine religiöse Minderheit, dann ist es wichtig, dass die Kirche im Ausland uns irgendwie moralisch auch unterstützt. Sogar vor dem russischen Staat oder vor der orthodoxen Kirche, dass wir uns ein bisschen sicherer fühlen.
Hat Ihnen die Ostpriesterhilfe in Ihrer schweren Aufgabe bis jetzt auch etwas geholfen? Wir haben von Herrn Probst gerade gehört vorhin, dass er bei Ihnen war und dass er zum Beispiel, das heißt seine Organisation, etwas an den Kathedralbau beigetragen hat. Aber hat sie sonst noch etwas gearbeitet bei Ihnen?
Ja, also wir haben im Jahr, ich kann jetzt nicht auswendig sagen, also nur mehrere Projekte, wo Kirche in Not, Ostpriesterhilfe uns hilft. Und ohne diese Hilfe, da müssen wir einen Großteil unserer Arbeit einstellen.
Ich lasse Sie, Herr Bischof, jetzt wieder gehen. Sie haben eine große Reise vor sich nach Hause. Und ich tue das eigentlich, ich muss Ihnen sagen, etwas gerührt. Was Sie mir erzählt haben und was Sie uns im Oberwallis erzählt haben, das ist wirklich eine schwierige Situation. Wir wünschen Ihnen alles Gute und wir möchten doch auch gerne vielleicht uns überlegen, wie wir mit Ihnen weiterhin in Kontakt bleiben könnten. Wie sehen Sie das?
Ja, ich will allen denjenigen herzlich danken, die durch das Werk Kirchennot Ostpriesterhilfe auch der Kirche in Sibirien geholfen haben. Ein herzliches Vergelt's Gott. Und am 10. August haben wir Einweihung unserer Kathedrale. Dann bitte ich Sie an diesem Tag im Gebet gedenken der sibirischen Kirche. Oder wenn jemand den Mut hat, nach Sibirien zu kommen, dann sind Sie auch herzlich eingeladen zu dieser Kathedraleinweihung.
Dankeschön, Herr Bischof. Vielleicht wird eine Delegation sich zu Ihnen wagen, ganz in den fernen Osten fast, oder? Das ist der ferne Osten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns an das Lokalradio zu kommen. Ich wünsche Ihrer Kirche, der sibirischen Kirche, die wirklich von unten beginnt, von ganzem Herzen alles Gute. Und wir sehen uns vielleicht mal wieder, wenn Sie zu uns kommen oder wir hören wenigstens voneinander. Danke viel, viel mal.
Dankeschön. Bischof.